Myanmar, currently under military rule, is conducting its inaugural joint naval exercise with Russia, its key ally and major arms supplier in the Andaman Sea.
Eine dreitägige gemeinsame Marineübung in Myanmar mit dem Partner und wichtigsten Waffenlieferanten Russland, das interessiert nicht nur das philippinische Fernsehen.
Obwohl bei uns hier in den westlichen Medien Russlands Krieg in Asien gar nicht so viel Beachtung findet.
Ja, und dabei liefert der Kreml ja Flugzeuge, Helikopter und andere Waffen an die Generäle in Myanmar.
Die hatten 2021 ja die gewählte Regierung der Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt und kämpfen seitdem gegen viele Oppositionsgruppen im Land.
Ja, und das tun sie mit russischen Waffen, aber davon will Putin jetzt einige zurück aus Myanmar.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Russlands Unterstützung der Militärjunta und die Lage in Myanmar nach 3 Jahren Krieg schauen wir uns an in dieser Weltzeit.
Wir sind Jana Adu und André Zanto.
Hi, und bevor wir auf die strategischen Interessen von Myanmar und Russland schauen mit den Plänen für ein russisches Atomkraftwerk und eine russische Marinebasis in Myanmar, erzählt uns Jennifer Johnston, unsere Korrespondentin in der Region, erstmal, wie der Krieg im Land gerade steht.
Hier sei die erste Bombe gefallen, erzählt der 63-jährige Joe Pang, während er auf mehrere zerstörte Wohnhäuser und ausgebrannte Autos zeigt. 7 Menschen, darunter Kinder, seien bei dem Luftangriff des Militärs ums Leben gekommen. Joe Pang wohnt im Norden Myanmars, im Shan-Staat, der an China grenzt. In der Region fliegt das Militär gerade verstärkt Luftangriffe gegen die eigene Zivilbevölkerung. Der Grund? Bewaffnete ethnische Minderheiten und pro-demokratische Widerstandskämpfer erobern hier gemeinsam immer mehr Gebiete des Militärs. Wichtige Handelsstraßen, Grenzübergänge, Städte. Politikwissenschaftler David Brenner verfolgt die Kämpfe genau, die sich seit Oktober vergangenen Jahres verschärft haben.
Es ist jetzt zwar noch nicht so, dass das Militär die Hauptstadt und auch die Bevölkerungszentren des Landes in Zentralmyanmar verloren hat, aber es ist schon so, dass über die Hälfte des Landes nicht mehr vom Militär direkt kontrolliert werden kann.
Auch an den Grenzen zu Indien, Thailand und Bangladesch verliert das Militär an Boden. Der Geschäftsmann Yashimuddin aus Bangladesch schildert einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters die Lage an der Grenze. Wir sehen deutlich die Kriegsschiffe des Militärs und ihre Kampfjets fliegen oft sehr nah an uns vorbei. Sie bombardieren weiter die myanmarische Seite. Es ist heftig. Wir springen oft in der Nacht aus dem Bett. Wir haben Angst, dass der Krieg sich auch auf unser Land ausdehnen könnte. Umso erfolgreicher die Rebellen sind, umso skrupelloser scheint das Militär zu reagieren. Die Luftangriffe sollen gezielt auch die zivile Infrastruktur treffen. Schulen, Krankenhäuser, Klöster.
Ja, weil es natürlich da darum geht, hier den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen, ja, und auch einfach zu bestrafen.
Sagt Politikwissenschaftler David Brenner von der Universität von Sussex. Das Militär stehe so geschwächt da wie nie. Im Februar 2021 hatte es sich an die Macht geputscht. Zuerst protestierte die Bevölkerung friedlich gegen diesen Putsch. Inzwischen greifen immer mehr Menschen zu den Waffen. Denn der Hass auf das brutale Militär wächst mit jeder Attacke auf die Zivilbevölkerung. Immer wieder gibt es Berichte über willkürliche Angriffe, Folter, Enthauptungen.
We're hearing stories of horrific war tactics. Such as beheadings,
sagte erst kürzlich der Hohe Kommissar für Menschenrechte bei den UN, Volker Türk.
Midnight drone attacks.
Drohnenangriffe um Mitternacht. Sie brennen Häuser nieder, während die Menschen schlafen. Menschen werden erschossen, während sie um ihr Leben rennen. Mittlerweile wird fast im ganzen Land gekämpft. Dass die Gegner des Militärs die eroberten Gebiete inzwischen über Monate halten können, überrascht selbst langjährige Beobachter. Schließlich sind die Rebellengruppen dem Militär in Bezug auf Waffen und Ausstattung weit unterlegen.
It's not so much the firepower.
Es geht dieses Mal nicht so sehr um die Feuerkraft. Es geht um Zusammenarbeit. Das ist, womit sie das Militär besiegen, sagt die amerikanische Sicherheitsexpertin Mimi Vin Bird. In Myanmar gibt es viele ethnische Minderheiten. Einige von ihnen kämpfen seit mehr als 70 Jahren gegen das Militär. Aber eins ist dieses Mal anders. Das ist das erste Mal in der Geschichte Myanmars, dass all diese Gruppen Seite an Seite gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Und dieser Feind ist das Militär. Die kampferprobten ethnischen Minderheiten an den Grenzen bilden zudem teils junge Menschen aus den Städten aus, die erst seit dem Militärputsch zu den Waffen gegriffen haben. Die im Februar verkündete Zwangsrekrutierung des Militärs hat den Widerstand noch weiter gestärkt, beobachtet Brenner.
Weil sie sagen, wenn ich jetzt sowieso kämpfen soll, dann kämpfe ich lieber für den Widerstand als für dieses verhasste Militär, das mich sowieso nur als Kanonenfutter da hier benutzen will. Ja.
Laut Sicherheitsexpertin Mimi Winbird steht das Militär am Rande des Zusammenbruchs. Und das liegt nicht nur an den Kämpfern der bewaffneten ethnischen Minderheiten und anderen Oppositionskräften, sondern das Militär verrottet von innen. Eine veraltete Militärstrategie und die Folgen langjähriger Korruption würden nun sichtbar. Kriegsschiffe seien schlecht gebaut, weil am Metall gespart wurde. Essen und Equipment erreichten nicht die Soldaten, sondern landeten in den Bäuchen und Taschen der mittleren Ebene. Die Soldaten seien schlecht ausgebildet und hätten keine Kampfmoral. Ganz anders ihre Gegner, die immer weiter vorrücken. Ihre Dialogbereitschaft, ihre Kooperation und Kameradschaft, die sie entwickelt haben, wird sie weit dabei bringen, den Krieg zu gewinnen und ein friedliches Myanmar aufzubauen. Politikwissenschaftler David Brenner ist da skeptischer.
Also ich denke nicht, dass das Militär militärisch besiegt werden kann. Ja, das Militär hat immer noch die Luftwaffe im Land, hat immer noch Kontrolle über die Bevölkerungszentren. Also ich denke nicht, dass es jetzt da wirklich auf dem Schlachtfeld die Entscheidung gibt.
Die einzelnen Gruppen in Myanmar hätten zu unterschiedliche Interessen. Einigen ginge es nur um ihre Autonomie und nicht um den Aufbau eines föderalen demokratischen Staates. Ein Ende der Kämpfe sieht er nicht in Sicht, auch wegen mangelnder Unterstützung aus dem Westen.
Und ich denke mir, dann wird das Ganze leider noch Jahre so weitergehen.
Und was das bedeutet für die Menschen vor Ort, dieser Krieg, auch mit russischen Waffen, fragen wir jetzt nach in Yangon.
Bei Pew, ihren Namen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Pew ist in Yangon geboren und groß geworden, ging dann zum Studium ins Ausland, kam 2017 wieder, als noch die demokratisch gewählte Regierung an der Macht war und blieb dann nach dem Militärputsch 2021 im Land, um in der Demokratie- und Bildungsarbeit weiterzumachen, vor allem für Frauen und jüngere Leute.
Hallo.
Wie beeinflusst die Militärregierung denn dein Leben gerade?
It's affecting every part of my daily life, I'll say, and traumatized to hear gunshots and explosions in my neighborhood.
Es beeinflusst jeden Teil meines alltäglichen Lebens. Ich bin traumatisiert durch die Schussgeräusche und Explosionen in meiner Nachbarschaft. Zu Beginn des Militärputsches hatte ich ziemlich viele schlaflose Nächte. Ich habe viel geweint. Ich konnte das Haus nicht verlassen, weil ich Angst hatte, aus Versehen erschossen zu werden. Und auch jetzt habe ich noch große Angst, vor allem nachts.
My parents always worried.
Und auch meine Eltern sorgen sich. Deswegen verlasse ich das Haus nicht mehr, sobald es dunkel wird. Das Problem ist, egal ob man tagsüber oder nachts rausgeht, wenn einem was passiert, dann gibt es niemanden, an den man sich wenden kann. Es gibt hier keine wirkliche Autorität, denn es gibt keine Rechtsstaatlichkeit. Die Polizei würde nicht kommen, um mir zu helfen.
Du bist 2017 wieder zurück ins Land gekommen. Wie unterscheidet sich denn dein Leben jetzt von deinem Leben 2017?
People still had like a lot of freedom compared to now. They had like
Die Menschen hatten 2017 viel mehr Freiheiten als heute. Sie konnten die Regierung kritisieren. Dafür hat die Regierung auch Kommunikationswege geöffnet, sodass es einen richtigen Austausch geben konnte mit der allgemeinen Bevölkerung. Ich habe früher auch Beschwerden eingereicht, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, wenn ich mit behördlichen Dingen zu tun hatte. Jetzt sind unsere Freiheiten sehr stark eingeschränkt. Es ist nicht immer sicher, raus auf die Straße zu gehen. Und auch wenn man mit Freunden spricht, muss man aufpassen, wer zuhört. Es gibt viele Menschen, die andere verraten und eine Menge willkürliche Festnahmen von Regimekritikern. Und dann hat der Bürgerkrieg auch einen starken Einfluss auf die Wirtschaft. Viele Unternehmen sind ins Ausland gegangen, die Menschen haben ihre Jobs verloren und gleichzeitig herrscht Inflation. Die Geschäfte, die es hier noch gibt, auch Banken, haben Schwierigkeiten, geregelt zu arbeiten. Das alles bereitet uns sehr viele Probleme. Vor allem die Arbeiterklasse weiß nicht, wie sie an Jobs kommen soll. Für mich ist es auch nicht das erste Mal, dass ich unter einem Militärregime lebe. Das habe ich vor 2010 schon einmal erlebt. Aber dieses Mal ist es kein Vergleich. Es ist die schlimmste Zeit meines Lebens. Es ist ein Albtraum. Nichts kann man mit dieser Erfahrung vergleichen. Das Gefühl von Hilflosigkeit und Unsicherheit.
Wir haben schon gehört, du lebst in Yangon. Was bekommst du aus den anderen Landesteilen mit, in denen die Rebellengruppen ja gegen die Armee kämpfen?
Ich habe zum Glück immer noch Zugang zu sozialen Medien. Früher habe ich viel über Facebook erfahren. Jetzt gibt es dafür Restriktionen. Deswegen nutze ich andere Kommunikationskanäle wie Telegram zum Beispiel, um Infos über Kämpfe in anderen Stadtteilen und anderen Teilen des Landes zu bekommen. Vor allem aus den Bundesstaaten Rakhine und Chin im Westen und Nordwesten von Myanmar. Da habe ich ein großes Netzwerk von Freunden, die viele Infos zum Kampfgeschehen und den Kämpfen am Boden teilen. Und darauf verlasse ich mich am meisten.
Für junge Erwachsene gilt ja in Myanmar jetzt die Wehrpflicht, also sie müssen zur Armee gehen, deshalb verlassen viele das Land. Du arbeitest ja auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was sagen die dir jetzt dazu?
Dieses Wehrpflichtgesetz ist nichts Neues, aber es wurde vorher nicht umgesetzt, erst jetzt, 2024. Und als die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, das gehört haben, haben sie alles versucht, um das Land zu verlassen. Die jungen Leute aus der Stadt haben Geld, also versuchen sie irgendwie das Land zu verlassen. Vor allem in andere südostasiatische Länder, weil wir da ohne Visa einreisen können. Die meisten gehen nach Thailand, weil es der nächste Nachbarstaat ist, in den sie einfach reinkommen können. Und dort versuchen sie dann, Stipendien für Unis zu bekommen oder bewerben sich auf Jobs, damit sie einen längeren Aufenthaltsstatus bekommen. Aber diejenigen, die aus abgelegenen Dörfern und ländlichen Gegenden kommen, wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Manche versuchen, sich in ihren Heimatstädten, in anderen Teilen der Stadt zu verstecken. Andere fliehen in andere Teile des Landes, um dem Auskundschaften durch die Armee zu entgehen. Die jungen Leute sagen, dass sie nicht an der Seite des Militärs kämpfen wollen. Und sie sind sich auch sicher, dass sie direkt an die Frontlinie geschickt werden. Davor haben sie Angst, dass sie auf dem Schlachtfeld getötet werden. Aber es gibt auch viele, die nicht fliehen konnten vor dem Wehrdienst und vom Militär gefasst wurden. Die rufen dann ihre Freunde und Familien an und weinen, dass sie geschlagen wurden. Und das ist derzeit der Alltag in Myanmar. Deswegen versuchen so viele zu fliehen. Jeden Tag ist der Flughafen voll mit Menschen, die raus wollen.
That's the situation apparently in Myanmar. Every day, you know, at the airport, a lot of young women and men, they both try to flee the country. Every day the airport is packed.
Zu Beginn des Militärputsches vor 3 Jahren, da gab es ja noch Proteste. Jetzt ist es offenbar zu gefährlich geworden. Oder kann man noch was anderes tun?
In the beginning, there were peaceful protests. And then once the military regime cracked down.
Am Anfang gab es friedliche Proteste, aber als das Militär angefangen hat, schärfer gegen die Protestierenden vorzugehen und auf sie zu schießen und zu töten, haben sich vor allem viele junge Männer den People's Defense Forces angeschlossen, um gegen das Militär zu kämpfen.
I will say they're in the cities.
Bis zum letzten Jahr gab es aber in den Städten wie Yangon oder Mandalay immer mal wieder Proteste. Die waren aber nie sehr lang und eher zufällig. Und auch da wurden Protestierende angegriffen. Ich habe gesehen, wie 2 junge Männer von den Soldaten geschlagen wurden und wie auf sie geschossen wurde. Das hat mich stark traumatisiert. Und in diesem Jahr gibt es in Städten wie Yangon kaum Proteste, also eigentlich fast gar keine. Das Militär hat dort alles unter seiner Kontrolle. Aber in abgelegenen Dörfern und Städten, wo die People's Defense Forces oder bewaffnete ethnische Gruppen sind, gibt es Proteste. Zum Beispiel letzten Monat, da haben buddhistische Mönche eine Demonstration veranstaltet, weil ihr Oberhaupt von Soldaten erschossen wurde. Also solche Proteste gehen nur in Gegenden, wo das Militär nicht die totale Kontrolle hat. In den Städten geht das daher nicht. Vor allem, weil es dort so viele willkürliche Verhaftungen gibt. Nachts, aber auch tagsüber. Und selbst wenn man es schafft, von solchen Protesten vor den Soldaten zu fliehen, geht das Militär hin und verhaftet dafür dann stattdessen die Familien der Demonstranten.
Vielen Dank nach Yangon an Pew, deren Namen wir aus Sicherheitsgründen verändert haben.
All right, thank you very much. Bye bye, take care then.
Ja, nachdem wir gehört haben, wie es den Menschen in Myanmar geht, schauen wir jetzt auf die Beziehung zu Russland, die sich intensiviert hat seit dem Militärputsch 2021 mit Treffen auf höchster Ebene. Das hat unser Moskau-Korrespondent Florian Kellermann beobachtet.
Der Machthaber von Myanmar, Min Aung Hlaing, war seit dem Putsch vor 3,5 Jahren schon mehrmals zu Besuch in Russland. Zuerst durfte er dort nur Minister treffen, bis er dann im September 2022 auch von Präsident Wladimir Putin persönlich empfangen wurde. Staatliche russische Stellen nennen den Junta-Chef Premierminister. Die Hochschule des Verteidigungsministeriums verlieh ihm sogar die Ehrendoktorwürde. Der Militärdiktator sparte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin denn auch nicht mit Lob. Unter Putin sei Russland das stärkste Land auf der Erde geworden, so übersetzte Min Aung Hlaings Dolmetscher seine Worte ins Russische. Putin sorge für Stabilität auf der ganzen Welt. Hinter dem Lob verstecke sich jedoch ein handfestes Interesse des Junta-Chefs, so Hunter Marston, der an der Australischen Nationalen Universität zu Myanmar forscht. Das Interesse an Waffen.
Historically, Russian support for Myanmar's air force has been quite significant.
Vor allem die russische Unterstützung für die Luftwaffe von Myanmar war bedeutend in den vergangenen Jahren, also Helikopter und Kampfflugzeuge. Erst 2022 wurde das etwas weniger. Jetzt kommen mehr Kampfflugzeuge aus China, auch wenn sie qualitativ schlechter sind. Aber Russland kann es sich wegen seines Kriegs in der Ukraine nicht mehr leisten, so viele Flugzeuge zu verkaufen. Die Waffen braucht das Regime in Myanmar, um gegen andere bewaffnete Gruppierungen zu kämpfen. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge importierte es vom Putsch bis zum Mai des vergangenen Jahres Waffen und Bauteile für Waffen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Größter Lieferant sei in diesem Zeitraum Russland gewesen mit über 400 Millionen US-Dollar. Russland exportiert diese Waffen nach Myanmar nicht nur, um Geld zu verdienen, so Michał Lubina, Professor an der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen, am Institut für den Nahen und Fernen Osten. Russland träumt hier von einem ähnlichen Erfolg wie früher in Syrien. Dort hat es mit geringen Kosten den international isolierten Machthaber Assad unterstützt und dadurch einen geostrategischen Stützpunkt im Nahen Osten bekommen. Die Militärjunta in Myanmar ist auch international isoliert, hat praktisch keine Freunde. Wenn die Generäle nun den Bürgerkrieg gewinnen, werden sie sich Russland erkenntlich zeigen müssen, etwa mit dem freien Zugang der russischen Flotte zu den Häfen in Myanmar. Auch eine russische Militärbasis im Land sei dann nicht mehr ausgeschlossen, so Lubina. Tonangebend in Südostasien ist allerdings China. Ein Staat, der mit Russland über zahlreiche internationale Organisationen verbunden ist. Peking habe jedoch ein gespanntes Verhältnis zur Junta in Myanmar, so Michał Lubina. Deshalb habe es nichts gegen das russische Machtstreben in der Region einzuwenden. China hält Russland für einen global schwächeren Akteur, gegen den Peking zudem genug Hebel in der Hand hat, um ihn zu bremsen, falls das nötig ist. Da ist es für China ganz angenehm, dass Moskau die Rolle des bösen Buben übernimmt und enge Kontakte zum Regime in Myanmar hält. China kann sich dagegen so positionieren, wie es das gerne tut, als verantwortungsbewusstes Land, das die Junta auf Distanz hält und sich mit ihr nur wegen der Stabilität in der Region abgibt.
China mischt natürlich auch mit in der Region. Das wird sicherlich gleich auch eine Rolle spielen, wenn wir jetzt über die militärische Zusammenarbeit von Russland und Myanmar sprechen. Dazu hat die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung jetzt eine Analyse veröffentlicht.
Ja, und recherchiert hat dazu ein Journalist in und aus Myanmar. Wir nennen aus Sicherheitsgründen jetzt nur seinen Vornamen. Hallo Min.
Hi. Hallo Jana.
Hi. Du lebst in Myanmar. Wie präsent sind denn da vor Ort die russischen Militärgüter?
Oh, I mean, it's enormous, I would say. Enorm präsent, würde ich sagen. Wie in meinem Artikel beschrieben, wurden viele russische Militärgüter nach Myanmar importiert seit 1990. Und seit dem letzten Militärputsch 2021, seit es viel Widerstand von Oppositionellen gibt, werden die Bedürfnisse der Militärs von den russischen Militärs erfüllt. Mit vielen Rüstungsgütern, auch sehr hochentwickeltes Equipment erreicht die Militärführung gerade.
Neben den Waffengeschäften gibt es auch noch andere Formen der militärischen Zusammenarbeit. Wir haben zum Beispiel gelesen über Militärpersonal aus Myanmar, das an russischen Universitäten geschult wird. Seit vielen Jahren gibt es das schon. Relativ neu ist die Kooperation im Bereich der Marine. Will Russland langfristig dort auch eine Marinebasis haben?
Yeah, it's like strategically for Russia, right? What we learned.
Ja, strategisch gesehen für Russland, das haben wir von den Militäranalysten gelernt, ist Myanmar das Land für die russische Marine, um Zugang zu haben zum Andamanischen Meer und zum Golf von Bengalen. So können sie Kontrolle in Südostasien ausüben. Das liegt aber auch im Interesse von Chinas Führung. Im vergangenen Jahr, 2023, gab es eine ziemlich bedeutsame Marineübung, erstmals von Myanmar und Russland. Damit will Myanmars Militärjunta zeigen, wie ihre Strategie aussieht, dass die Marine kooperieren soll. Erstmals in der Geschichte.
Ja, und gleichzeitig lesen wir jetzt, dass Russland einige ihrer Rüstungsgüter zurückkauft aus Myanmar. Also mutmaßlich, um sie beim Angriff auf die Ukraine einzusetzen. Welche Konsequenz könnte das denn für die Junta in Myanmar haben?
For Myanmar military regime, I think it's not much impact on the.
Also für das Militärregime hat das, glaube ich, keine großen Auswirkungen, dieses Rückkaufprogramm. Die Junta in Myanmar wird da keine Probleme machen. Sie ist an einem guten Verhältnis zu Putin interessiert, auch um den Einfluss von China in Myanmar zu verringern. Und deshalb wird die Junta alles tun, was Russland will. Und sie wird das auch in Zukunft immer tun.
Und dem Regime in Myanmar gehen die Waffen jetzt nicht aus?
Nein, soweit wie unsere Nachforschungen zeigen, nein, noch nicht. Und sie kaufen jetzt mehr Militärgüter aus China und anderen Ländern wie Indien.
Ist es denn jetzt überraschend, dass Myanmar seit einigen Jahren mit Russland viele Geschäfte macht, während das Land ja im Kalten Krieg doch neutral war zwischen den beiden Supermächten?
Für mich ist das nicht überraschend. Der Hauptgrund, warum die Junta in Myanmar jetzt die Supermacht Russland als Partner gewählt hat, ist, um den Einfluss Chinas zu minimieren. Denn Myanmar ist ein Land, das umgeben ist von vielen bewaffneten, revolutionären ethnischen Gruppen. An der Grenze zu China, zu Thailand, zu Indien und auch Bangladesch. Und das Militär von Myanmar glaubt, dass einige Gruppen an der Grenze zu China von Beijing unterstützt werden, um sie als Pufferzone zu nutzen. Das ist ein Grund, warum einige so stark sind und dort mitmischen, wo Beijing es will. Und um diesen Einfluss zu verringern, kooperiert Myanmars Junta mit Russland, militärisch, politisch und wirtschaftlich.
Und wie wichtig sind die Sanktionen gegenüber Myanmar? Das Land ist ja international isoliert, hat kaum Partner und kooperiert deshalb vermutlich auch mit Russland.
Das ist sehr wichtig. Wenn wir zurückdenken nach 1988, nach dem zweiten Militärputsch, wurde Myanmar Ende der 90er Jahre wieder in die internationale Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten aufgenommen. ASEAN ist die Abkürzung. Aber jetzt wurde Myanmar dort wieder ausgeschlossen und die meisten ASEAN-Länder erkennen die Militärjunta nicht als Staatschefs an. Das ist ein sehr wichtiger Grund für die Verbindung mit Russland. So kann sich die Junta als Teil der internationalen Gemeinschaft präsentieren. Das ist sehr wichtig für sie.
Es gibt ja auch Gespräche für eine Nuklearkooperation und ein russisches Atomkraftwerk. Geht es da um Energiefragen oder Material für Atombomben?
Nicht erst seit jetzt, Schon frühere Militärherrscher in Myanmar wollten radioaktives Material oder einen Atomreaktor. Damals sollte es eine Kooperation mit Nordkorea geben. Aber der Plan funktionierte nicht und wurde dann fallen gelassen. Jetzt gibt es einen neuen Versuch dieser Junta für ein kleines Atomkraftwerk russischer Bauart. Das ist wirklich ein großer Wunsch der Junta. Und jeder weiß, was dahinter steckt. Wenn die Junta sagt Kraftwerk, jeder weiß hier, was mit einem Atomprogramm gemeint ist zwischen den beiden Ländern.
Thank you.
Thank you, Min.
Bye, thank you, bye.
Bye.
Min war das, ein Journalist in Myanmar. Wir haben aus Sicherheitsgründen jetzt nur seinen Vornamen hier genannt. Ja, und wenn man das alles gehört hat heute, musste ich zumindest mal nachschauen in der Geschichte des Landes, wann das Militär mal nicht regierte in Myanmar oder mitregierte. Und es war vor 1962. Damals gab es den ersten Militärputsch und davor gab es eben diese kleine demokratische Phase. Ja, und wenn Menschen jetzt 62 sind im Land, dann kennen sie aber nur die Militärherrscher.
Hier geht's in der nächsten Weltzeitfolge weiter mit Venezuela. Die Präsidentschaftswahlen stehen da ja an und es ist nicht klar, ob der autoritäre Herrscher Nicolas Maduro, der jetzt seit über 10 Jahren im Amt ist, wiedergewählt wird, angesichts der katastrophalen Lage im Land.
Mehr erzählt euch dann Katja, hier sagen Gianna Ardo und André Zanto. Bis bald.
Tschüss.